Willkommen zu Recent Turn News am 18. Oktober 2023. Mein Name ist Alexander Benesch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Zunächst einmal möchte ich das Thema aus der letzten Sendung erweitern, nämlich die Frage nach Lord Louis Mountbatten vom britischen Königshaus. War er ein Verräter? War er ein Maulwurf? Beziehungsweise gab er aus anderen Gründen wichtigste Informationen weiter an die Sowjetunion? Ja, das heißt, er wurde ja seine ganze Karriere lang schon hier verdächtigt von verschiedensten Seiten. Also innerhalb Britanniens, die Franzosen haben ihn verdächtigt, die Amerikaner fanden ihn verdächtig. Das FBI hatte eine Datenbank über ihn und die Vorwürfe waren eben also von halt ausschweifender Homosexualität, Pädophilie, Sympathien für den Ostblock seltsamerweise, seine kommunistischen Kontakte Das ging halt die ganze Zeit so und Mountbatten durfte immer weiter aufsteigen, ja, in dieser militärischen Rolle und einer seiner Vertrauten war dann der erste NATO-Generalsekretär. Also das heißt, falls Lord Louis Mountbatten Informationen verraten hatte, wie hätte sich das verheerend ausgewirkt, hätte Folgen natürlich bis heute. Das heißt, jemand von seinem Format konnte ja auch andere Maulwürfe einschleusen bzw. schützen. Also wer weiß, wie stark die NATO verseucht ist bis zum heutigen Tage. Das eine waren diese Sexvorwürfe, das andere waren diese Kommunisten-Sympathien. Und dann kam eben noch was dazu, das hatte sich dann im Laufe der Zeit dann auch rausgestellt, wurde dann von Historikern behandelt, wie in dem Buch hier War of the Windsors, A Century of Unconstitutional Monarchy. Und das war nämlich diese Sache mit Mountbattens geheime Funktion. Also er musste diese Gesprächskanäle verwalten zwischen dem britischen Hochadel und den engsten deutschen Verwandten. Ja, und diese Aufgabe hat er geerbt von Prinz George, dem Duke of Kent. Diese Kommunikationen waren unglaublich heikel. Einige dieser Hochadeligen waren sehr früh der NSDAP beigetreten, hatten dann auch überall ihre Finger mit drin. Es gab diese seltsamen, ja, inoffiziellen Verhandlungen mit Hitler und anderen Nazis, dann gab es halt eben dann Pläne, wie die Zukunft des britischen Throns aussehen soll, ob man da nicht eine Lösung finden kann, die dann irgendwie mit den Nazis genehm ist. Dann gab es diese seltsame Rudolf-Hess-Mission, den Flug nach England. Also, und das Ganze ging wahrscheinlich noch viel, viel weiter. Ich habe da selber auch noch geforscht in den vergangenen Jahren, also man muss im Prinzip davon ausgehen, dass halt diese Hochadelslinien, also gerade Welfen, Wettiner, Reginare, dass die seit hunderten Jahren eben sehr große Geheimdienstnetzwerke aufgebaut haben, also auf deutschem Boden, dann halt auch noch Dänemark, dann britischen Inseln, dann irgendwann waren diese Familien wie Schleswig-Holstein und Hessen auch vertreten hier im russischen Zarenhof und so. Ja, dadurch ergibt sich halt eben dann die Situation, dass halt überall dann Spionagenetzwerke waren auf deutschem Boden, ja, während der Nazi-Ära. Man muss davon ausgehen, dass halt eben da saumäßig viele Informationen halt eben dann, sehr viele Informationen halt eben dann da rausgezogen wurden, ja, also Geheimnisse des Dritten Reichs landeten dann bei den Briten und auch anderswo. Ja, also über den Agenten Spion Martin Bormann landeten ja die ganzen Militärgeheimnisse letztendlich dann auch bei den Russen. Also unglaublich geheime Dinge und auch die Frage danach, ja, wie stark hatten diese Hochadligen versucht eben auch die Nazis frühzeitig zu unterstützen, halt diese Partei irgendwie auch an die Macht zu bringen und so. Da gab es ultra krasse Geheimnisse. Und als der Krieg dann vorbei war, stellte sich das britische Königspaar halt in der Öffentlichkeit auf und die ganzen Kameras haben sie gefilmt, diese unzähligen Newsreels. Und man hat eben dann den Sieg gefeiert über den Faschismus und alles war so, ja, Einigkeit hier. Das heißt, alle Briten sollten dann diese Monarchen anbeten. Aber das große Problem war, es schlummerten halt eben dann alle möglichen Dokumente, es lagerten alle möglichen Dokumente halt eben dann noch in Deutschland, in den Schlössern von dem Hochadel und ja, und das war eben die Gefahr, dass halt Besatzertruppen, also von Amerikanern, natürlich auch von den Briten und so, dass diese Besatzertruppen halt dann reingehen, diese Schlösser, diese Dokumente erbeuten und auswerten. Also es ging jetzt nicht nur darum, diese Dokumente hier zu vernichten, ja, zugunsten des Hochadels, sondern man sollte diese Dokumente halt möglichst einsammeln, diese Korrespondenzen, und dann nach Britannien bringen, in dieses Royal Archive. Also das heißt, man wollte diese Dokumente auch wirklich haben. Wahrscheinlich, um dann hinterher auszuwerten, wie ist das alles so verlaufen, wie war so die Performance von diesen adligen Geheimdienstnetzwerken. Nach Prince George, Duke of Kent, fiel halt eben dann diese Kommunikationsaufgabe an Lord Louis Mountbatten. Und Mountbatten ließ dann ausgewählte Leute, hat diese Leute geschickt nach Deutschland, um diese Dokumente einzusammeln, aber einer dieser Abgesandten war ausgerechnet der Verräter Anthony Blunt. Also einer der großen enttarnten Verräter. Ja, Blunt arbeitete für die Sowjetunion und hat denen alle möglichen Informationen weitergegeben. Und in War of the Windsors, A Century of Unconstitutional Monarchy, dem Buch, wird eben dann diese Problematik ein bisschen ausführlicher geschildert. Ja, was wäre denn die Folge gewesen, wenn Blunt solche Geheimnisse da abkopiert hätte und an die Sowjets geliefert hätte? Also dann wäre jetzt nicht nur Mountbatten hier eben kompromittiert gewesen, erpressbar gewesen, sondern eben der breitere Adel und auch die ganze Royal Family in Britannien. Also das wären Skandale gewesen, das wäre so episch, das wäre also von einer geschichtlichen Bedeutung nicht mehr zu übertreffen gewesen, und die Routine ist halt eben für den Adel alles zu vertuschen. Und so ergibt sich eben die Problematik, ja, das heißt, auf dieser Ebene, wenn man das so betrachtet, ich meine, das Ganze geht ja nochmal ein bisschen komplizierter und interessanter, aber jetzt mal so auf dieser reinen Spionage-Ebene, ja, Ost gegen West, es sieht halt eben danach aus, als hätte der Adel halt eben dann, wäre der Adel halt eben dann eingestiegen auf, wäre der Adel eingestiegen auf die Sowjets. Und das hatte verheerende Konsequenzen für die gesamte NATO, und das zieht sich halt eben bis heute durch. Also, hier, Prince George, der Duke of Kent, war der Sohn von König George V. und Queen Mary. Seine Brüder waren die Könige Edward VIII. Und George VI. Prince George starb 1942 bei einem Flugzeugunglück. Dann konnte er eben diese Geheimkommunikation zwischen den Hochadligen nicht mehr übernehmen. Nach seinem Tod übernahm Mountbatten diese Geheimkanäle. Also gerade während dem Zweiten Weltkrieg war die Kommunikation mit Philipp von Hessen-Kassel, der bereits 1930 in die NSDAP beigetreten war und für Hitler diplomatische Aufgaben übernahm. Eine erschreckende Zahl Hochadliger war in der Nazi-Partei. Philipp von Hessen war der Schwiegersohn des italienischen Königs, und der übernahm Geheimdiplomatie zu Benito Mussolini. Also er übernahm die Nazi-Geheimdiplomatie mit Benito Mussolini. Und Mussolini hatte in seiner Frühzeit bestätigtermaßen für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Also das war, glaube ich, in den 2010er Jahren oder irgendwann, wo das rauskam. Oder 2009, irgend sowas. Also man findet das hier in der Zeitung London Guardian, kann das auch eben online schnell aufrufen. Und man ist da sehr vorsichtig. Also man enthüllt da bestimmt nicht alles über Mussolini, sondern man sagt halt, ja, in der Frühzeit bekam er halt dann Geld vom britischen Geheimdienst, sollte halt dann so Agitprop machen und auch so ein paar militante Aktionen machen und so. Und diese Geheimdienstbeziehung sei dann irgendwie geendet, angeblich und so, aber ja, wer weiß. Ja, das heißt, wie bereits erwähnt, Lord Mountbatten setzte ausgewählte Personen ein, um nach Deutschland zu reisen und die ganzen Dokumente mitzunehmen. Eine der Personen war ausgerechnet Anthony Blunt, der Verräter im Dienste der Sowjets. Selbst als Blunt als sowjetischer Spion enttarnt war, wurde er mit Samthandschuhen angefasst. Sogar Winston Churchill tadelte Mountbatten wegen seiner Äußerung linker Ansichten. Die Amerikaner waren in ihrer Kritik offener und verwiesen auch auf den mysteriösen Peter Murphy, der Mountbatten immer sehr nahe stand, ohne eine formelle Position überhaupt in Mountbattens Stab zu bekleiden. Murphy war bei dem ersten Treffen in Cambridge, jedem Treffen mit Mountbatten, noch offen Marxist gewesen und galt als sehr, ja, promiskuitiver Homosexueller. Also der hatte da eben einen Haufen Spaß, was halt ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ich meine, es war ja lange Zeit strafbar, natürlich in Britannien ein Homosexueller zu sein, aber das größere Problem war eben dann der öffentliche Aufschrei, wenn jemand enttarnt worden wäre als Homosexueller. Und wenn eben die Russen das spitz bekommen haben, ja, dass jemand von Belang schwul ist, dann konnten die Russen halt eben das auch ausnutzen und viele haben sich dann im Laufe der Zeit eben dann entschieden, sich da rekrutieren zu lassen. Trotz dieses Sicherheitsrisikos durfte Murphy an der Seite von Mountbatten in Südostasien sein, also wo die Kommunisten schließlich China übernehmen konnten. Dann zog sich das britische Kolonialreich auch aus Indien zurück und dann stieg der russische Einfluss auf Indien und so. Noch erstaunlicher war, dass Murphy Mitgliedern der britischen kommunistischen Partei wie Harry Pollitt nahestand. Und Harry Pollitt war ein unerschütterlicher Anhänger Stalins. Also während der Stalin-Ära, nach der Stalin-Ära. Ja. Von 1933 bis November 1939 stand Pollitt sogar als Codeinhaber der britischen kommunistischen Partei in direktem Funkkontakt mit Moskau. Also das heißt, wir haben hier Mountbatten und dann seinen innigen Assistenten Peter Murphy. Und Peter Murphy hatte eben dann Kontakte zu Harry Pollitt, dem Vollkommunisten, der dann mit Moskau in Funkkontakt stand. Ab 1931 infiltrierte eine MI5-Agentin die kommunistische Partei Britanniens, war eine Zeit lang Pollitts persönliche Sekretärin. Im Rahmen der Operation Mask konnten Agenten den Code knacken und Funknachrichten zwischen Moskau und einigen seiner ausländischen Parteien, wie zum Beispiel der britischen kommunistischen Partei, entschlüsseln. Also man enthüllte die strenge Aufsicht der Komintern über die kommunistische Partei und Pollitt sowie die erhebliche finanzielle Unterstützung, die die kommunistische Partei Britanniens von Moskau erhielt. Pollitt wurde unter anderem damit beauftragt, durchgesickerte Nachrichten über eine stalinistische Säuberung zu widerlegen. Also schön Werbung für Stalin, schön Werbung für das System da drüben. Ja, das ging ja dann nicht nur um die Säuberungsaktionen jetzt in der UdSSR, jetzt in der großen Partei, sondern das geht ja auch mit rein in die Frage nach den Gulags. Ja, die Gulags gab es ja schon da eine ganze Weile. Und ist halt eben eine spannende Frage, ja, wie stark der Westen informiert war über die Gulags in der Sowjetunion. Ich habe da letztes auch mal was dazu gemacht. Also es ist davon auszugehen, dass man von Anfang an Bescheid wusste, die ganze Sache aber verschwieg. Ja, und es dauerte ewig lange, bis dann Solzhenitsyns Buch rauskam mit den Gulag und so. Und dann stellen sich die Linken hier im Westen erstmal richtig blöd und wollten das gar nicht richtig behandeln, haben dann rumgemault, ja, das würde jetzt halt ablenken von der bösen NATO und so und jada, jada, jada. Sogar Louis Mountbattens Frau Edwina Mountbatten wurde linker und linker. Die Autoren von dem Buch War of the Windsors kommen zu dem Schluss, praktisch alles, was Mountbatten nach dem Krieg tat, spielte perfekt in die Hände der Sowjetunion und arbeitete gegen britische und amerikanische Interessen. Viele betrachteten seinen Umgang mit dem britischen Rückzug aus Indien als einen eklatanten Schachzug, um dieses riesige Land in Richtung Russland zu lenken. Churchill verabscheute Mountbattens Verachtung für die besondere Beziehung zwischen Großbritannien und den USA. Mountbatten unterstützte die Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg. Er lehnte die Beteiligung Großbritanniens an der Suez-Krise ab und trat für die nukleare Abrüstung ein. Um Gottes Willen. Dann, Professor John Desmond Bernal von der Kommunistischen Partei Großbritanniens vermittelte Mountbatten Kontakte in die Sowjetunion. Bernal schrieb Sachen wie das folgende. Es heißt hier, wenn wir Stalin als die größte Persönlichkeit der Zeitgeschichte betrachten, sollten wir nicht übersehen, dass er gleichzeitig ein großer Wissenschaftler war. Seine Menschlichkeit hinderte ihn stets daran, doktrinär zu werden. Stalins Sorge um Männer und Frauen drückte sich auch in seiner Sorge um die Förderung unterdrückter Menschen und Nationalitäten aus. Also so eine Grütze hat er da geschrieben, dieser Bernal. Ja, und Bernal vermittelte Mountbatten Kontakt in die Sowjetunion. In den frühen 1930er Jahren gehörte Bernal in Cambridge zum selben Kreis wie Blunt und Burgess. Also es waren diese großen Cambridge-Verräter und gab es diese Gruppe Cambridge Apostles. Ja, und dann gab es noch Karen Cross und Kim Philby und diese anderen großen Verräter. Also ein riesiges Desaster. Durch diese Verräter gingen einige Operationen schief. Also da hatten vor allem die Amerikaner ja auch viel geplant gehabt. Und man hatte dann Kommandosoldaten ausgebildet, um die dann hier in die Sowjetunion zu schicken. Oftmals waren das halt geflüchtete Ukrainer zum Beispiel oder was auch immer. Ja, wurden dann hier teilweise in Deutschland, in Süddeutschland ausgebildet. Man hatte große Hoffnungen, schickte die da rüber, aber die wurden dann alle geschnappt. Also erheblicher Einfluss natürlich hier im Kalten Krieg, die ganze Angelegenheit. Der Kommandant Donald McCormick von der Royal Navy, der unter Mountbatten gedient hatte, schrieb Folgendes. Er schrieb über die Besessenheit Mountbattens von seinen königlichen Verbindungen in Deutschland und Russland, ebenso wie in Großbritannien, und seine fast groteske Eitelkeit, die ihn manchmal glauben ließ, dass er in der internationalen Politik weit mehr erreichen könne als jeder andere. Eitelkeit und Verrat gehören zusammen. Also man hört hier mehrere Sachen raus. Hier werden verschiedene Sachen angedeutet von diesem Kommandanten Donald McCormick. Ja, das heißt, er vermutet halt, dass Mountbatten einfach so narzisstisch war, dass er sich dann irgendwie verhedderte. Ja, er dachte, er könne da jetzt hier die große Geheimdiplomatie machen, wurde dann gegebenenfalls kompromittiert von den Russen und war dann von den Russen abhängig. Das ist jetzt halt so die eine Lesart, die eine Spekulation, die halt dann entstand. Dann wird hier aber auch angedeutet, naja, Mountbattens königliche Verbindungen in Deutschland und Russland. Ich habe ja selber viel dazu geforscht. Es sieht halt eben so aus, als hätte sich der Hochadel halt eben sehr, sehr stark eingemischt in die kommunistische Revolution in Russland. Es war ursprünglich mal der Plan durchgedacht worden, man behält die Zaren in Russland, ja, aus den Familien Schleswig-Holstein und Hessen und so. Und dann unterhalb der Zaren wird dann alles hier in Russland neu organisiert, und zwar sozialistisch. Es kann sein, dass dieser Plan eben so forciert wurde. Also man rechnet auch mit einem Bürgerkrieg, um also die gewöhnlichen Adligen loszuwerden in Russland. Also diese klassischen slawischen Adligen. Und eventuell lief dieser Plan dann schief, und das Endergebnis war, ja, dass halt der britische Hochadel halt eben dann dauerhaft halt eben dann unterwandert war, beziehungsweise halt einfach verwickelt war in das neue Sowjetrussland. Ja, und da konnte man diese Trennung halt nicht mehr herbeiführen. Es wäre ja natürlich die krasseste Sünde natürlich, wenn diese Involvierung da so stattgefunden hat. Es wäre auch klar gewesen, dass der Adel versucht hätte, das zu vertuschen. Ja, und um das zu vertuschen, müsste man eben halt, ja, halt eben dann eben solche Maulwürfe etablieren und halt alle möglichen Maulwürfe installieren, damit die NATO halt einfach nicht große Fortschritte machen kann weltweit, dass jetzt halt einfach keine so große Gefahr entsteht für die UdSSR. CIA-Quellen beschwerten sich darüber, dass Mountbatten persönlich Untersuchungen zu den Aktivitäten eines hochrangigen Offiziers der Royal Navy blockierte, der im Verdacht stand, Informationen an die Russen weitergegeben zu haben. Mitte der 1950er Jahre stand Mountbatten in geheimen Kontakt mit dem sowjetischen Verteidigungsministerium. Das muss man sich mal vorstellen, mit dem sowjetischen Verteidigungsministerium. Kapitän Geoffrey Bennett behauptete, Mountbatten habe in der Korrespondenz seine Loyalität gegenüber der UdSSR zum Ausdruck gebracht. Als First Sea Lord stand er 1956 an vorderster Front bei der Planung der britischen Militärintervention in der Suezkrise. Das Hauptziel bestand darin, die Kontrolle über Ägypten zurückzugewinnen und zu verhindern, dass die Region unter russischen Einfluss gerät. Mountbatten war gegen die gesamte Operation. Er wollte dann Lobbyarbeit machen, um es abzublasen, drohte seinen Rücktritt an und so. Und die UdSSR wurde aufgrund eines Lecks frühzeitig vorgewarnt. Trotzdem erlangte er immer mehr und mehr und mehr Beförderungen. König George VI. Teilte bereits 1950 Geheimdokumente mit Prinzessin Elizabeth, die noch 23 Jahre alt war, die spätere Queen Elizabeth. Vom Premierminister Clement Attlee wurde sie versorgt mit detaillierten Aufzeichnungen aus dem Kabinett, Top Secret, Dokumente des Außenministeriums und so. Ihr Privatsekretär war Baron Martin Charteris, Mitglied des Kronrats, behangen in den ganzen Orden. Das ging alles so familiär zu, dass er nicht einmal förmlich für diesen Posten geprüft wurde. Er bekam den Job einfach. Schon sein Großvater war Deputy Lieutenant der Krone gewesen und Martin diente beim Militärgeheimdienst, arbeitete eng mit Maurice Oldfield zusammen, dem späteren Chef des Geheimdienstes MI6. Ja, und dann im Oktober 2012 berichtete das BBC-Programm Panorama, dass er von der Operation Midland, einem Informanten der Metropolitan Police, mit dem Kindesmissbrauchsskandal im Elm Guesthouse in Verbindung gebracht worden war. Untersuchung endete ohne Anklage und 2017 wurde Oldfield dann von allen Vorwürfen freigesprochen. Ja, also ähnliche Vorwürfe wie gegen Lord Louis Mountbatten. Die Königsfamilie kommuniziert über neue verschlüsselte Telefone mit der politischen Regierung. Elizabeth erhielt den Codenamen 2519 und dann verliebte sie sich in Prinz Philip aus dem Haus Mountbatten. Und nach dem Ende der Sowjetunion spielten die Royals eine entscheidende Rolle bei den neuen Beziehungen zu Russland und Osteuropa. Der KGB durfte im Prinzip ein Vermögen in die City of London und diverse Steueroasen schaffen. Gibt es ja gute Bücher dazu, aktuelle auch wie das Buch von Catherine Belton. Brian Fall, der britische Botschafter in Moskau, leierte Besuche der Royals an, um Unterstützung für Jelzin zu signalisieren. Francis Richards von der Botschaft, der später GCHQ-Spionagechef wurde, konnte sich überall in St. Petersburg bewegen, traf sich dann mit dem Bürgermeister von St. Petersburg, einem gewissen Wladimir Putin. Putin beschaffte sich bald einen Palast aus der Zarenära und es ist möglich, dass er auch adlige Vorfahren hat. In ihrem Buch erzählt die Autorin Catherine Belton, dass eine hohe Quelle einen Besuch bestätigte eines noch sehr jungen Putins damals bei einer russischstämmigen Prinzessin in Hessen-Darmstadt, die in den Metternich-Clan eingeheiratet hatte. Tja, Spione sind Crown Servants, Diener der Krone. Der erste Chef des MI6, Mansfield Cumming, betrachtete sich als im Dienste des Königs, nicht des Premierministers. King George VI. Wusste während dem Zweiten Weltkrieg alle Geheimnisse, von den D-Day-Plänen bis zu den Codebrechern im Bletchley Park. Der MI6-Chef Stuart Minges war der Stiefsohn des Stallmeisters des Königs und vielleicht uneheliches Kind eines Königs. Queen Elizabeth machte 2021 einen ehemaligen MI5-Geheimdienstchef, nämlich Andrew Parker, zum Lord Chamberlain im Royal Household. Und dieser Parker verstand sich anscheinend sehr, sehr gut mit Hans-Georg Maaßen vom deutschen Geheimdienst, dem Verfassungsschutz. Gab es ja dieses Meeting da, dieses Symposium in Berlin 2018, wo man sich gegenseitig da hochgelobt hat. Ja, es sei jetzt alles schön integriert in europäischen Geheimdiensten, soll heißen, die Briten haben anscheinend die Führungsrolle. Ein ehemaliger MI5-Geheimdienstchef, nämlich Hollis, geriet unter Verdacht, eben ein Verräter zu sein, beziehungsweise halt alle möglichen Informationen an die Russen geliefert zu haben. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn eben diese Infiltration eben so weit hochgeht, dann betrifft uns auch das hier in Deutschland, weil man müsste sich ja eigentlich vorstellen, es hätte längst Enttarnungen geben müssen in verschiedenen Parteien hier in Deutschland. Ja, also Leute, die offensichtlich hier seit langer, langer Zeit im Ostblock zuarbeiten, aber die laufen alle noch frei herum. Ja, und das ist natürlich dann möglich, mit solchen hohen Personen halt dann halt andere Personen zu schützen, jetzt zum Beispiel auch in der deutschen Politik oder halt irgendwo anders hier in Deutschland. Der aktuelle Direktor des Geheimdienstes MI6 ist Richard Moore. Also der Mann ist verantwortlich dafür, halt Russenagenten zu jagen, ja, also jetzt auch europaweit, unter anderem auch in Deutschland. Der Typ besuchte selbstverständlich eine Elite-Universität Oxford. Er besuchte allerdings auch die Harvard University und macht dann erstmal so eine Karriere in dem Foreign Commonwealth and Development Office und in His Majesty's Diplomatic Service. Er war dann eingesetzt in der Türkei, dann Pakistan, Iran, ja, das heißt, er hatte auch gewisse Erfahrungen. Dann war er noch Deputy Director for the Middle East von 2005 bis 2008. Also natürlich hatte er auch hier seine Finger mit drin, hier im Nahen Osten und im weiteren arabischen Raum und so. Das heißt, er hatte auch alle möglichen Geheimnisse. Und wenn es dann entsprechende Leaks gibt im MI6, dann landen diese Informationen dann auch wieder bei den Russen. Und das beeinträchtigt eben dann das, was jetzt halt eben dann stattfindet oder stattfinden wird und bereits stattgefunden hat, halt in der Region, wo es jetzt gerade brennt. Also erstmal nur zwischen Israel und der Hamas, aber als nächstes kommt dann die Hezbollah. Und hinter diesen verschiedenen Gruppen, da steht dann erstmal der Iran und hinter dem Iran steht Russland. Ja, das heißt, wenn eben diese Leaks da sind, dann wird es halt unglaublich schwierig, irgendeine Art von Ordnung reinzubringen in die Region. Beziehungsweise es kann halt einfach darauf hinauslaufen, dass da ein riesiger Krieg kommt und unzählige Menschen, verschiedene Menschen kommen dabei unter die Räder. Der vorherige MI6-Chef war Alex Younger, inzwischen Sir Alexander Younger. Der stieß zum MI6 dazu im Jahr 1991. Er diente auch im Mittleren Osten und in Afghanistan. Schwerpunkt war bei ihm auch Antiterror. In der Öffentlichkeit präsentierte er sich als vehement gegen Russland und China. Allerdings ist halt eben dann davon auszugehen, dass einige Sabotagevorbereitungen schon gelaufen sind. Das heißt, die Russen wissen halt genau, wo die Schwachpunkte sind, etc., etc. Und diese pro-russischen Strömungen hier in Europa sind eben dann auch unglaublich stark angewachsen während dieser Dienstzeit hier von dem Typen beim MI6. Davor war der MI6-Chef John Sors. Und der ist ja immer noch relativ aktiv, war jetzt mehrfach bei den Bilderberg-Konferenzen und hat da eben eine gewisse Funktion. Deutschlands Schicksal wird abhängen von der Spionageabwehr. Also wie viele Leute hier im Land in verschiedensten Positionen, wie viele verstehen tatsächlich die Spionage richtig, verstehen das, was vorgefallen ist, wo die blinden Flecken sind, wie die Imperien wirklich sind, wie sie funktionieren. Wie viele Leute beteiligen sich an Spionageabwehr? Das ist von entscheidender Bedeutung. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Ja? Man sieht jetzt halt aktuell hier in Deutschland, wie die extreme Rechte, also auch richtig gehende Neonazis, wie die jetzt halt dann so auf die Straße gehen und äußern sich halt zu diesem Krieg da zwischen Hamas und Israel. Die einen sagen, wir sollen uns so raushalten, die anderen sagen halt knallhart, sie sind da total gegen Israel. Und die Israelis, beziehungsweise halt irgendwelche jüdischen Gruppen, die hätten halt hier überall die Kontrolle in Deutschland und auch in den USA und so weiter und so fort. Das ist halt dieses typische Märchen der jüdischen Weltverschwörung. Ein Märchen, das eben erheblich gepusht wurde durch den britischen Geheimdienst. Neonazis meinen jetzt tatsächlich, sie betreiben so Spionageabwehr. Also das hatte auch die NSDAP so gedacht damals. Die haben wirklich gedacht, Juden verfolgen, Juden vernichten, das sei Spionageabwehr. So kriegst du das Problem dann irgendwie gelöst. Ja? Und in Wirklichkeit war dann Nazi-Deutschland komplett unterwandert von ausländischen Spionen, also von Adligen bis hin zu allen möglichen anderen Netzwerken, kirchliche Netzwerke. Und die Nazi-Geheimnisse landeten dann halt alle beim Ausland, unter anderem auch bei den Russen. Es ist nicht mehr exakt rekonstruierbar, wann genau die Protokolle von Zion da zusammengefälscht wurden in Russland. Aber es sind dann doch einige Details, die uns hier vorliegen. Ja, das heißt, man kannte zwar schon seit Jahrzehnten ähnliche Literatur, also das hat ja ab dem Jahr 1850 halt mal so richtig angefangen. Ja, die Linken haben dann aufgehört mit diesem jüdischen Weltverschwörungsquatsch. Ja, Linke haben aufgehört und haben sie Rechten angefangen, insbesondere halt in Deutschland und Österreich. In diesen völkischen Gruppen da waren ja auch oftmals diese Adligen mit drin und so. Und das war dann eben auch eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Kampagne. Und es gab halt immer nur diese schlechte Literatur und es brauchte irgendwie so eine Sensation. Also man wollte da etwas Besonderes präsentieren und dann haben die Russen das eben dann geliefert. Ja, also angeblich hätte da so ein wichtiges Meeting stattgefunden von dieser jüdischen Weltverschwörung und die hätten da halt so diese große Strategie dargelegt und irgendwie sei der Text dann aber durchgesickert an die Öffentlichkeit, ja, und das, was letztendlich dann da in verschiedene Sprachen übersetzt wurde, ist totaler Quatsch, also das hätte jeder zusammenfälschen können. der halt im Regal diese ältere völkische Literatur stehen hatte. Ja, das heißt, dann gibt es keine richtige thematische Ordnung in den Protokollen von Zion. Es gibt auch keine andere sinnhafte Ordnung. Das ist einfach nur alles Mögliche hier zusammengeworfen. Also es klingt halt nach so einem Gimmick. Die einzelnen Protokolle, als wäre das jetzt hier so ein großer Masterplan. Aber es ging wirklich nur darum, halt eben dann dieses Gimmick zu haben. Wirklich einen Inhalt hat das eigentlich nicht. 1903 tauchten schon Teile von dem Text auf. Tauchten Teile von den Protokollen auf in der russischen Zeitung namens Znamia, also der Banner auf Deutsch. Und die vollständige Version wurde zum ersten Mal veröffentlicht in Russland 1905. Das war aber bloß so als Anhang damals erschienen. War das halt eigentlich ein längerer Text von Sergei Nilus. Ja, da ging es um den kommenden Antichristen und die Herrschaft Satans auf Erden. 1906 heiratete Nilus Jelena Alexandrowna Ozerova, die war Hofdame von Alexandra Feodorowna, auch bekannt unter dem Namen Alex von Hessen-Darmstadt. Sie war durch ihre Heirat mit dem späteren Kaiser Nikolaus II. Die letzte Kaiserin von Russland. Ich konnte in meiner Studie zeigen, über 200 Jahre an Verschwörungsmedien, dass eben gerade die adligen Strukturen, adligen Netzwerke, dass die eben die Kontrolle hatten über das Genre im Wesentlichen. Also die spielten die dominanteste Rolle bei Verschwörungsmedien. Und hier haben wir halt eben dann ja die Spur halt zu den russischen Verwandten, ja, von demselben Hochadel. Die Protokolle waren halt erstmal nur so gedacht als letztes Kapitel, als eines von mehreren Kapiteln in so einem Propagandabuch. Die wurden allerdings dann rausgenommen und halt eben dann nach Europa gebracht landeten letztendlich dann auch in Amerika. Es gab im russischen Raum auch vorher schon ähnliche Texte, unter anderem von Hippolytos Lutostansky. Also für den war das Thema hier von allerhöchster Bedeutung. Forderte eben dann auch sehr, sehr lautstark Einschränkungen gegen Juden. Also das hatte sich noch später durch dann wiedergespiegelt in den in diesen Nazi-Rassengesetzen, also wo Juden halt wohnen dürfen, was Juden nicht machen dürfen und so weiter und so weiter. Und dieser Hippolytos Lutostansky, der hatte eben dann noch so eine Lieblingstheorie, nämlich British Israelism. Also er meinte dann die Engländer seien die verschwunden geglaubten Stämme von Israel. Ja, und praktisch die englischen Könige stammen irgendwie ab von den jüdischen Königen und so weiter und so weiter. Und auch Amerika sei davon betroffen. Also hier in Amerika sei das der jüdische Stamm von Manasse und so. Das heißt ja, die Engländer erinnern auch total an die Juden, meinte er. Also wie sie reden und lauter so ein Schmarrn halt, ja. Und man versucht dann halt ewig weit in die Vergangenheit zurückzugehen und man will dann irgendwelche Verbindungen hier aufzeigen, die jetzt so eigentlich gar nicht da sind. Also die sogenannten verlorenen Stämme Israels, die hätten dann hier zu tun mit den Skythern und Kelten und jada, jada, jada. Und man möchte halt eben dann irgendwelche oberflächlichen Gemeinsamkeiten da betonen. Ja, und das haut natürlich dann überhaupt nicht hin. Ist halt auch wieder nur eine Möglichkeit, hier einfach Ärger zu stiften. Dann gab es noch Frederik van Millingen, der war auch verantwortlich für so einen frühen Text da in Russland. Also schon eine gewisse Zeit vor den Protokollen von Zion. Und Frederik van Millingen, der war ein englischer Army Officer. und Autor. Er ist berüchtigt für die Schrift The Conquest of the World by the Jews, also halt die Welteroberung durch Juden. Von Millingen war der Sohn von Julius Michael Millingen, einer der Leibärzte von Lord Byron. Ja, das ist der Baron Byron. Und Byron galt ja so als einer der ganz großen Poeten und so. Und Mr. Byron war außerdem ein Fellow der Royal Society. Ja, und ich habe schon vieles, vieles aufdecken können an Verbindungen zwischen der Royal Society und der modernen Verschwörungsliteratur. Also das fing ja schon mal an mit John Robisons Proofs of a Conspiracy nach der Französischen Revolution. Also das erschien dann so in den 1790er Jahren. Und man wollte einfach ablenken, ja. Ablenken, dass niemand auf die Idee kommt, der britische Geheimdienst hätte sich oder adlige Geheimdienst hätte sich da eingemischt in die französische Revolution und das Chaos in Frankreich und so. Dann war noch diese Tarnorganisation geplatzt, der Bayerische Illuminatenorden, dann wollte man das auch verschleiern, ja, die Spur nach Britannien. Also mussten halt diese scheinbaren Enthüllungsbücher her. Teile der Protokolle von Zion wurden abgekupfert von einem Text von Hermann Goetsche. Der war ein Spion für die preußische Geheimpolizei. Die führenden Adligen in Preußen, das waren die Hohenzollern. Da gab es ja auch einige, also ein paar erhebliche verwandtschaftliche Beziehungen hier bei den Hohenzollern zu dem britischen Königshaus. Ja, obwohl halt eben die Hohenzollern immer so außen vor blieben. Und es gibt eben dann, gerade was Preußen anbetrifft, gibt es halt eben dann eine ganze Reihe an wichtigen Personen. Also in der Regel Adlige, also jetzt nicht unbedingt die höchsten Adligen, aber da gab es auch einige Querverbindungen dann zu Britannien. Goetsche veröffentlichte 1868 den Roman Biarritz. Da gibt es ein Kapitel drin mit der Überschrift Der jüdische Friedhof in Prag und der Rat der Abgesandten von den 12 Stämmen von Israel. Und das ist halt dieses nächtliche Meeting und die planen da halt so eine jüdische Verschwörung. Mitternacht kommt dann auch noch der Teufel und gibt seinen Senf dazu. Dieses Kapitel scheint anscheinend auch irgendwo anders abgekupfert worden zu sein, nämlich. Die Quelle war wahrscheinlich Alexandre Dumas' Giuseppe Balsamo. 1920 erschienen die Protokolle von Zion dann in Britannien, natürlich dann in einer englischen Übersetzung. Es ist nicht hundertprozentig rekonstruierbar, wer jetzt exakt welche Rolle spielte bei dieser Veröffentlichung. Also da gab es diesen George Shanks, das war ein britischer Händler, ja, der hatte auch mal einiges an Business hier in Russland gehabt, natürlich dann bis zur kommunistischen Revolution. Es gab dann einen Artikel 1921, in dem hieß es dann, dass man hier ein paar Informationen rausgekramt hat über George Shanks. Shanks hätte gearbeitet an Number 12 Downing Street und dann als persönlicher Assistent für Sir Philip Sassoon. Er war das Sekretär für den britischen Premierminister David Lloyd George. Eine weitere Auflage der Protokolle wurde hier bezahlt von der Organisation The Britons. Also die war halt so antisemitisch und gegen Einwanderer. Und hier verantwortlich bei The Britons war Henry Hamilton Beamish. Beamish machte da noch rum mit den Nazis, also wirklich direkt. Und Henry Beamishes Vater war Rear Admiral Henry Hamilton Beamish. Der war auch mal Aide-de-Camp für Queen Victoria. Als nächstes kamen die Protokolle von Zion in die USA. Das war da, glaube ich, hier auch eine Neuübersetzung ins Englische von Natalie de Bourgeois. Die war Assistentin von Harris A. Houghton, ein Offizier im Kriegsministerium der Vereinigten Staaten. Also an dem Zeitpunkt, wo Harris Houghton halt diese Besetzung bekam von Mr. Bogory, zu dem Zeitpunkt war Mr. Houghton beim Militärgeheimdienst, um genauer zu sein. Für die amerikanische Veröffentlichung schuf man extra so eine Art Tarnfirma, die sogenannte Beckwith Company. Da ist auch anscheinend Geld reingeflossen von der American Defense Society. Das war eine sehr einflussreiche Organisation. Mit dabei waren Leute wie Theodore Roosevelt, Richard Melanchthon Hurd weitere Leute von diesem Format. Richard Melanchthon Hurd machte seinen Abschluss an der Yale University, war dann eben auch ein Mitglied von der Geheimorganisation Skull and Bones. Skull and Bones ist sehr, sehr wichtig in Amerika und geht auch zurück eher so auf die alten britischen Netzwerke. 1920 begannen auch diese Artikel hier in der Zeitung Dearborn Independent. Die Zeitung gehörte dem Autogroßindustriellen Henry Ford. Dann hat man eben alles Mögliche hier an antisemitischem Quatsch publiziert. Und irgendwann hat man diese Artikelsammlung dann zusammengefasst und separat veröffentlicht als Buch. Hier mit dem Titel Der internationale Jude, also das Hauptproblem der Welt. Ja, wir sehen also halt eine riesige konzertierte Aktion, die da dahinter steht. Die erste arabische Übersetzung der Protokolle tauchte auf im Jahr 1927 oder 1928. Ja, und dann wurde das halt ein Riesending in der muslimischen Welt. Also das heißt, die Hamas basiert ihre Gründungscharta auf den Vorstellungen aus den Protokollen von Zion. Das Ganze ist in der ganzen muslimischen Welt, in den Schulen, im Fernsehen und überall mit drin. Und das führt jetzt halt eben dann auch zu gewaltigen Problemen. Die Protokolle von Zion, wie bereits erwähnt, das hat keine richtige Struktur. Es werden auch keine richtigen Namen genannt. Es werden keine richtigen Orte genannt. Also man hat da nichts richtig Greifbares mit drin. Eigentlich wäre das sofort nach Erscheinen abgefrühstückt worden als absoluter Müll. Ja. Aber gerade diese große Schwäche von dieser Fälschung erwies sich dann doch als Stärke. Also das heißt, es war so schwammig formuliert, dass es wie so eine Art prophetischen Charakter hatte für viele. Also viele haben dann gemeint, ja, man könne an dem 20. Jahrhundert dann ablesen, dass das so verlaufen ist, wie die Protokolle das halt eben dann beschrieben hätten vorab schon. Etc. etc. Aber da kannst du natürlich dann hier in den Text reingehen und dann findest du halt dieses allgemeine Geschwurbel. Also ich habe hier gerade eine Version vor mir liegen. Das ist die von Victor E. Marston. Das heißt hier übersetzt aus dem Russischen von Nilus, veröffentlicht durch Liberty Bell Publications West Virginia. Ja. Da ist es dann eben, Professor Nilus war dieser Priester in der orthodoxen Kirche in Russland, hatte die Protokolle zum ersten Mal veröffentlicht 1905. In der Einführung meint er dann, das Manuskript sei ihm gegeben worden, 4 Jahre zuvor, von einem Freund, und der hätte darauf bestanden, das sei ein wirklich Originaldokument. Also er hat sich da auf so einen Typen verlassen. Der Ursprungstext sei gestohlen worden, und selbst Nilus gab dann zu, dass es alles jetzt nicht gerade ja unbedingt so eindeutig und wissenschaftlich, aber der ganze Kontext würde ja dann beweisen, dass die Protokolle stimmen. Und dieses Argument findet man heute noch. Also selbst als die Protokolle dann entlarvt wurden als abgekupfert, ja, von diesem deutschen Spion und von diesen anderen Texten und so, selbst dann hat man darauf bestanden, ja, das sei ja alles irgendwie dann doch echt oder basiere auf irgendwas Echtem etc. Dann heißt es hier noch Victor Marston, der englische Übersetzer, der sei selbst ein Opfer gewesen der Revolution in Russland. Auch die russische Revolution wurde natürlich dann den Juden hier zugeschrieben. Klar gab es diese sichtbaren Revoluzzer mit dem jüdischen Background. Es hatten sich auch natürlich andere Juden angeschlossen, diese Revolutionsbewegung. Aber ich habe ja schon ausführlich meine eigenen Forschungen da gemacht, wie diese Revolution abgelaufen ist. Also das heißt, Victor E. Morrison kam dann irgendwie nach England zurück, nach einer Haftstrafe. Er habe sich dann eben der Übersetzung gewidmet von den Protokollen, habe da viele Stunden dran verwendet. Viele Stunden Arbeit am British Museum. Er wurde dann später der Spezialkorrespondent der Morning Post. Und zwar für die Tour des Prince of Wales. Ja, die Tour durch Europa. So wird das Ganze hier beschrieben. Nach mehreren Seiten bla bla wird es dann hier mal etwas interessanter auf Seite 18 von dieser Ausgabe hier. Also das heißt, der Text hier ist geschrieben von einem dieser angeblichen Verschwörer. Das heißt, er spricht halt immer dann von wir, ja, gegen die. Und er sagt halt eben dann praktisch, die Juden hätten halt dann Leute benutzt, um die Aristokratie zu zerstören. Ja, und die Aristokraten seien ja eigentlich, Aristokraten seien eigentlich die Beschützer gewesen der Bevölkerung, aber jetzt hätten diese Aristokraten eben nicht mehr diese Beschützerrolle. Ja, und jetzt habe man das Problem, dass halt so viele geldgierige Leute da jetzt Kontrolle hätten und so. Und so weiter und so fort. Es heißt ja noch, die Aristokratie habe früher eben das Anrecht gehabt, ja, hier zu profitieren von der Arbeit der gewöhnlichen Menschen. Umgekehrt, ja, habe die Aristokratie eben dann sichergestellt, dass die Arbeiter eben genug zu essen haben, dass sie gesund sind und stark sind und so, ja. Und dann heißt es hier halt eben dann, wir, also die Juden, hätten genau das gegenteilige Interesse. Das heißt, man wolle eben dann die Menschen schwach machen und arm machen. Und letztendlich wolle man die Nichtjuden dann töten. Es wird hier auf Seite 22 dann auch rumgehetzt, eigentlich gegen alles, was irgendwie dann hier an positiven Effekten zu beobachten war, durch die Aufklärung an sich. Ja? Also, dass halt, dass man da in verschiedenen Ländern nicht mehr total unterworfen war unter die Könige, die Bauernleibeigenschaft, also die komplette Ausbeutung von Bauern und Arbeitern durch den Adel, was ja hunderte Jahre zurückging und dann nochmal hunderte und dann eigentlich bis in die Antike tausende Jahre zurückgeht. Religiöse Freiheiten, ja, dass man da jetzt nicht mehr so der Kirche unterworfen ist und wenn man dann mal irgendeinen originellen Gedanken äußert, ja, dass man da nicht mehr gleich gnadenlos verfolgt wird von der Inquisition oder generell von der Kirche, dass man seine eigenen Gedanken haben darf, auf seine eigenen Interessen schaut, ja, dass man sich da zusammenschließt und so. Also ich bin ja der Überzeugung, dass die Aufklärung also gerade durch die Briten und durch den Hochadel, dass diese Aufklärung ja inszeniert wurde. Also in Frankreich war der Wandel ja Chaos. Also man wollte erstmal umstellen von einer Monarchie auf eine halbe Monarchie, eine konstitutionelle Monarchie. Manche wollten eine volle Republik. In den USA gab es ja dann so eine Republik und so. Aber in Britannien war alles schön unter Dach und Fach. Ja? Also bei den Briten verlief das alles schön ordentlich. Ja? Die Könige haben sich in der Öffentlichkeit zurückgenommen. Adel herrschte aber weiterhin. Hatte da das ganze britische Empire unter Kontrolle über die Geheimdienste und so. Aber hier auf Seite 22 von dieser Ausgabe der Protokolle wird da immer total abgelästert. Also das sei ja alles furchtbar, was da diese ganzen neuen Freiheiten für die Bürger und so, das sei ja alles nur negativ und nur schlecht quasi und nur diese jüdische Verschwörung. Ja, und so würde man dann alles kaputt machen, etc., etc. Und wie wir gesehen haben, einige, die dann diese Protokolle da eben dann verbreitet hatten, also viele, die da verantwortlich waren für die Protokolle, das stammt halt eben dann der russische Adel oder eben dann auch der britische Adel, britische Adel damit reinfuschte. Und dann gab es eben auch manche halt eben Netzwerke in den USA, die Protokolle verbreiteten. Ja, und manche von diesen amerikanischen Netzwerken, die hatten ja auch eher so eine faschistische Linie, also das merkt man ja teilweise heute noch. Also wenn dann der Präsident da irgendwie verehrt werden muss, wie so ein König und der Staat hat dann irgendwie noch die Hand drauf auf den Kirchen und es sind alles diese Netzwerke und so. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gruselig, ja. Wird hier halt alles sehr, sehr schwarz und weiß dargestellt, aus offensichtlichen Gründen. Auf Seite 23 und 24 wird dann geschildert, also diese vermeintliche Strategie der Juden, ja, dass man halt Verwirrung stiften möchte. Also, dass halt so viele Meinungen, unterschiedliche Meinungen da gefördert werden, also auch ideologisch, ja, das heißt, es wird da so viel Streit gesät und es wird alles zu Tode diskutiert mit völlig unterschiedlichen Meinungen, damit halt der Normalbürger, also wie es hier in den Protokollen halt eben dann heißt, dass der Nicht-Jude halt nicht mehr schnallt, was jetzt los ist. So. Jedes moderne Regime kann selber so eine Technik verwenden. Das hat überhaupt nichts mit Juden zu tun. Also gerade wenn es da darum ging, hier im britischen Kolonialreich, wenn man da diese Aufklärung so inszeniert hat, und dann halt die linke Partei und die rechte Partei und hier noch Gruppen und da noch Gruppen und so. Oder wie man es gesehen hat in Amerika mit diesem gesteuerten Parteiensystem von Anfang an. Also es gab immer zwei große Parteien in Amerika und lange Zeit war das ja nicht mal links gegen rechts, sondern das mit dem linken Zeug kam es dann später. Ich meine von vornherein, wenn man jetzt überhaupt erstmal so eine Art Meinungsfreiheit hat oder eine gewisse Pressefreiheit hat und die Leute dürfen miteinander reden, ja, so neue Freiheiten, das ist ja per se erstmal nicht schlecht. Wenn jetzt dann irgendwelche Kräfte kommen und versuchen halt den Diskurs zu manipulieren und Verwirrung zu stiften, das ist eine universelle Technik. Das kann jeder. Ja, das kann die Elite in Amerika, das konnten die in Britannien, das konnten die anderswo auch. Das ist im Prinzip nichts anderes als die uralte römische Technik, die da halt Teile und Herrsche genannt wurde. Und das war auch weiter in der imperialen Vergangenheit natürlich auch eine beliebte Technik hier in der gesamten Antike. Also es geht so viele tausende Jahre zurück, da gab es noch nicht mal Juden. Ja, da waren Juden noch nicht mal irgendwo aufgetaucht. Und die Experimente im antiken Griechenland, also mit den Stadtstaaten, wo man auch ein bisschen rumgemacht hat mit halt einer Republik oder Demokratie und so. Also das hier Seite 23 und 24 von den Protokollen, das war das sogenannte Protokoll Nummer 5. Protokoll Nummer 6, da geht es halt auch mal so um Monopolkonzerne und diese großen Reichtümer, die da angehäuft wurden. Und in dem ganzen Text ist nie die Rede von adligen Geheimdiensten, ja, diesen riesigen Netzwerken, die halt über 1000 Jahre aufgebaut wurden, die Möglichkeiten, die diese adligen Netzwerke hatten, das geheimdienstliche Know-how, das Geld, das die hatten, die geheimdienstlichen Operationen, die liefen, also unter anderem auch die Infiltration der frühsozialistischen Bewegung bereits, generell die Infiltration der linken Kreise, die Infiltration der völkischen Bewegungen da in also ab dem Jahr 1850, alles, was halt eben dann so in diese Richtung geht. Ja, auch dass halt gerade der britische Geheimdienst, vor allem die Adligen, dass die halt eben dann auch so gearbeitet haben mit dem Freimaurertum als Vehikel und gearbeitet haben mit anderen Tarnorganisationen wie dem Illuminatenorden und so weiter und so fort. Also da finden überhaupt keine, solche Gedanken, die Gedanken sind da überhaupt nicht drin in den Protokollen. Also man tut so, als würde das alles gar nicht existieren. Ja, sondern diese Adligen waren halt alle irgendwie nur blöd, heißt es, und die Juden seien ja so schlau, also als wären die Juden die einzigen, die irgendwie dann Geheimdienste kapiert hätten, und dementsprechend sei es halt dann so fast schon spielend leicht gewesen für diese jüdische Verschwörung. Also so wird das hier eben dann geschildert, hat mit der Realität natürlich überhaupt nichts zu tun. Nach dem eigentlichen Text der Protokolle, jetzt in dieser Ausgabe, folgt noch ein bisschen Zusatzmaterial. Das hat man auch gesehen bei vielen anderen Editionen. Also man will das nicht einfach so stehen lassen. Man fügt dann immer erst so eine große Einleitung am Anfang an, dann irgendwas am Schluss an. Man will halt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit verleihen, weil der Text an sich halt eben so schwach ist. Also zum Beispiel hier heißt es dann, Lord Sydenham äußert sich zu den Protokollen, kommentiert dazu. Das war eigentlich hier so eine Art Brief von dem Lord Sydenham. Hier in der Publikation Spectator vom 27. August 1921. Da wurde dieser Kommentar halt von Sydenham veröffentlicht, aber man bekam die Erlaubnis, dass man halt diesen Brief jetzt auch nochmal abdruckt hier in dieser Buchversion der Protokolle. Also das ist Sir George Clark, der First Baron Sydenham of Comp. Also behangen mit den größten britischen Orden. Er war ein britischer Army Officer und Colonial Administrator. Also hier so ein absoluter Insider. Also er war jetzt nicht nur so ein flammender Antisemit, sondern auch noch ein Faschist. Hatte auch Connections. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die Infiltration durch Ideen mindestens genauso gefährlich ist wie die Infiltration von halt Territorien durch menschliche Spione, durch menschliche Agenten. Also da wirkt das ja normalerweise dann Hand in Hand, also man hat sowohl das eine als auch das andere. Und die Ideen, die halt in den Köpfen der Leute heute rumschwirren, diese Ideen stammen halt von diesen sehr, sehr alten eingesessenen Gruppen. Und man sieht eben dann, wie das ganze Spektrum dann eben dann bearbeitet wurde. Also wie diese alten adligen Netzwerke dann die Kontrolle hatten über den Sozialismus, über die rechte völkische Bewegung und dann eben die moderneren rechten Strömungen. Natürlich auch dann haben diese alten Netzwerke halt eben dann hier in Britannien diese scheinbare konstitutionelle Monarchie geschaffen. Und dann haben wir eben noch die Rolle der USA. Da forsche ich eben gerade dran, wie Britannien halt eben da sehr große Netzwerke aufgebaut hatte. Ja, also das heißt, die amerikanische Revolution, die amerikanische Unabhängigkeit war vermutlich an der Spitze eine Inszenierung. Man wollte da die Franzosen halt eben da sich die Franzosen vom Leib halten in Amerika. Die hatten ja viel größere Gebiete. Man wollte, dass die Franzosen halt einen Haufen Geld verpulvern in George Washington. Und es hatte eben eine große strategische Vorteile, wenn die Welt dachte, die USA seien separat von Britannien. Ja. Aber selbst wenn diese Unabhängigkeit an der Spitze fake war, so hat es dann doch einige gegeben in Amerika, die, also auch in höheren Posten, einige gegeben, die geglaubt haben, die Unabhängigkeit sei tatsächlich real. Und selbst wenn man jetzt der gewöhnlichen Lesart folgt, das war einfach eine ganz normale Unabhängigkeit der Kolonien. Selbst wenn man jetzt dieser gewöhnlichen Lesart folgt, dann müsste man immer noch damit rechnen, dass die Briten sich mit der Situation nicht zufrieden gegeben haben. Also man hatte zwar die Militärhandlungen irgendwann eingestellt, dann so einen Vertrag hier gemacht dann mit den neuen United States, aber es ist zu erwarten gewesen, dass die Briten halt eben dann massiv Agenten schicken, also dass Britannien halt eben dann massiv Agenten schickt in die USA. Teilweise konnte man auch Agenten schicken von deutschem Boden aus, weil ja diese adligen Netzwerke überall vertreten waren auf deutschem Boden, also Welfen, Wettiner, Reginare. Ja, und das ist auch so eine Sache, die niemand sich richtig mal angeguckt hat. Ja, die ganzen Forscher und so. Sondern man geht halt immer davon aus, es gab keine großen Geheimdienste, es gab keine großen Operationen vor dem 20. Jahrhundert. Die einzigen, die da irgendwas gemacht hatten zu halt Geheimaktionen, ja, die einzigen waren halt leider diese typischen Verschwörungsmedien, diese typischen Verschwörungsautoren. Ja, so so ergibt sich eben dann das Bild, also diese vermeintlichen Judennetzwerke, die waren dann so die einzigen, die dann so richtig ambitioniert gewesen seien im geheimdienstlichen Bereich und die hatten halt irgendwie diese Skills und die anderen waren alle blöd und beherrschten keine richtige große Geheimdienstarbeit und dementsprechend sei diese jüdische Weltverschwörung zustande gekommen. Ich meine, es ist für sich genommen eigentlich schon total absurd, ja, zu denken, was ich, das britische Kolonialreich hätte irgendwie keine richtigen großen Geheimdienste gehabt die ganze Zeit und so. Ja, so ein riesiges Empire, aber keine riesigen Geheimdienste. An sich kompletter Schwachsinn. Man hat das halt so ein bisschen versucht, dann in der Verschwörungsliteratur dann zu erklären, damit die Juden hätten halt so eine ganz bestimmte Eigenheit. Ich meine, denen wurde ja alles hier angelastet. Also als hätten Juden irgendwie Gier erfunden, Ausbeutung erfunden und hat eben dann so fiese Geheimoperationen dann eben auch noch erfunden. Wenn man sich jetzt anguckt, wie stark infiltriert Britannien ist, seit einigen Jahrzehnten mindestens, ja, also gerade in Bezug auf Russland, was ich ja hier im ersten Teil der Sendung nochmal beschrieben hatte. Wenn man sich das anschaut und dann erstreckt sich das Problem ja nicht jetzt nur auf Britannien an sich, sondern was ist mit den alten Netzwerken, die von Britannien hier, die von Britannien heimlich geschaffen wurden in den USA. Ja, das heißt, wenn da so Netzwerke aufgebaut wurden, über 100 Jahre hinweg, ja, dann sind diese Netzwerke eben auch kompromittiert, beziehungsweise es gibt halt eben dann diesen russischen Einfluss, diese ganzen Geheimnisse landen bei den Russen. Und gerade Skull and Bones ist da interessant, diese Geheimorganisation. Es war ja Skull and Bones, die mitgemischt hatten im Vorfeld der kommunistischen Revolution in Russland. Es waren Skull and Bones Kreise, die dann dafür gesorgt hatten, dass wichtige Technologie verkauft wird an die neue Sowjetunion. Also haben wir hier eine der Hauptverdächtigen. Ja, und ich meine, gerade so diese Skull and Bones Leute, die waren ja so stark vertreten in den USA, auch mit Banking und Industrie und den ganzen Querverbindungen hier in Amerika. Diese Aktivitäten von Bones, ja, das wurde halt dann auch immer stärker negativ wahrgenommen von der Bevölkerung, ja, und irgendwann wurde das Ganze dann so ein bisschen zusammengebatzt mit dieser klassischen Verschwörungsliteratur. Ja, also da hat man dann Dinge hier zusammengemischt, die da eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja, damit halt Leute nicht wirklich geheimdienstlich denken und nicht wirklich halt Netzwerke enttarnen. Ja, damit Leute, die kritischen, unzufriedenen Leute abgelenkt sind, deswegen gab man ihnen dann diese gewöhnlichen Verschwörungsmedien. Also Skull and Bones geht zurück unter anderem auf William Huntington Russell, lebte von 1809 bis 1885. Also der stammte ab von mehreren ganz, ganz alten Familien aus Neuengland. Also Familien wie Huntington, Pierpont, Hooker, Willett, Bingham. Ja, also viele Namen, die heute gar nicht mehr so wirklich geläufig sind hier. Also was die Leute jetzt so im Gedächtnis nicht mehr drin haben. Ich meine, es gibt einige Mitglieder von diesen Familien, aber die halten sich aus der Öffentlichkeit oftmals halt raus. Der eigentliche Gründer der Yale University, wo ja viele Aktivitäten halt stattfinden von Skull and Bones, also gerade die Rekrutierung neuer Mitglieder und so. Hier, also als Gründer von der Yale University genannt wird James Pierpont, der lebte von 1659 bis 1714. Also es geht schon wirklich, wirklich weit zurück. Ja, das heißt, es geht noch zurück auf halt so Netzwerke, die halt richtig alt sind. Eine weitere wichtige Figur bei Skull and Bones war Alfonso Taft. Das ist eine sehr langlebige Familie dort. Das fing an mit Robert Taft Senior, lebte von 1640 bis 1725. Man kann sich im Prinzip vorstellen, wie bescheuert diese Vorstellung war, dass man da einfach ja so eine Revolution macht in Amerika, also halt in den 13 Colonies, damals noch die britischen Kolonien. Ja, und man wehrt sich jetzt halt eben gegen das britische Kolonialreich, erklärt die Unabhängigkeit und expandiert dann, ja, einfach so, ohne dass halt die neuen United States halt dann total voll schon sind mit britischen Spionen. Okay, das war's erstmal mit der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Freitag. Sie finden uns unter recenter.com, shop.recenter.com. Dort finden Sie alles Mögliche von meiner Forschung hierzu, Artikeln für Ihre persönliche Sicherheit. Es bahnen sich ja weitere Kriegsschauplätze an. Das Ganze kann entsprechend nach oben skaliert werden. Wir beraten Sie doch gerne, wie Sie da halt Ihr Budget einsetzen. Also ob das jetzt ein geringes Budget ist oder mittelgroß oder groß. Wir finden dafür Sie die passenden Lösungen. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.